Gut zwei Drittel des Trinkwassers kommt in Deutschland aus dem Grundwasser. Es ist also die bei weitem wichtigste Süßwasserressource. Was viele nicht wissen, das Grundwasser ist auch ein Lebensraum. Hier gibt es eine einzigartige Fauna mit weit über 2000 Arten, die unterschiedliche ökologische Systemleistungen erbringen. Die Qualität des Grundwassers und damit auch das Überleben dieser unterirdischen Fauna aber ist heute gefährdet, beispielsweise durch die Nitratrückstände aus der Düngung, durch Übernutzung für die Bewässerung in der Landwirtschaft, durch vielfältige Verbauungen des Untergrunds unter den großen Städten und nicht zuletzt durch neue Nutzungskonzepte wie geothermische Wärmespeicher fürs Heizen oder Kühlen. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie haben es sich im Rahmen des Forschungsverbundes Charmant zur Aufgabe gemacht, diesen weithin unbekannten Lebensraum zu unseren Füßen zu erforschen. Ziel ist es, eine wissenschaftliche Grundlage zur Regelung möglicher Nutzungskonflikte am Beispiel der Metropole Berlin zu liefern und damit ein Vorbild für ein nachhaltiges Grundwassermanagement im urbanen Raum zu entwickeln.
Grundwasser ist für uns erstmal eine Wasserressource, die wir nutzen für Trinkwasser oder auch für Brauchwasser. Und dann muss man wirklich sagen, das Grundwasser ist ein sehr lebendiges Öko-Habitat. Das heißt, wir haben natürlich keine Flora, wir haben da keine Pflanzen, die wachsen, aber wir haben eben eine Fauna. Also wir haben verschiedene Grundwassertiere, die dort leben. Das sind zum einen natürlich auch Bakterien, mikrobielle Gemeinschaften, die sich da bilden, aber eben auch dann wirklich mehrere Millimeter große, wirbellose Tiere, die da leben.
Dr. Katrin Menberg arbeitet im Bereich der Ingenieurgeologie der angewandten Geowissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie. Einige der Tiere, die sich im Grundwasser wohlfühlen, sind an der Erdoberfläche schon lange ausgestorben. Sie kommen weltweit nur noch im Grundwasser vor.
Es gibt Krebstiere, es gibt kleine Hüpferlinge, es gibt Würmer, Milben auch, also wirklich sehr unterschiedlich, auch sehr regional unterschiedlich. Und da sind dann vor allem die offenen Forschungsfragen, weil wir momentan noch nicht so ganz wissen, wo, weshalb, warum verschiedene Tiere auftauchen oder auch eben nicht auftauchen. Das zweite Problem, was wir bei der Beobachtung und auch Erforschung der Grundwasserfauna haben, ist, wir können eben nicht, wie wenn wir in den Wald gehen, den kompletten Wald angucken, sondern wir können das Grundwasser nur da untersuchen, wo wir ins Grundwasser reinbohren. Also wir können Grundwassermessstellen errichten und darin beobachten wir die Grundwasserfauna. Aber es ist schwierig, dann Rückschlüsse zu ziehen von diesen sehr vereinzelten Probenahmen auf den gesamten Grundwasserkörper, der sich ja über Quadratkilometer erstreckt und auch bis zu 100 Meter tief ist.
Inwieweit diese exotische Fauna die Selbstreinigungskraft des Grundwassers verstärkt, ist wissenschaftlich noch weitgehend ungeklärt.
Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass diese Tiere, die da leben, die wirbellosen Tiere, einen sehr wichtigen Beitrag leisten können. Die fressen Bakterien, die grasen Algenfilme von Partikeln im Untergrund ab. Sprich, die halten die Hohlräume im Untergrund offen, was natürlich wichtig ist, wenn ich das Wasser da drin nutzen möchte. Die tragen zum Kohlenstoffzyklus bei. Da muss man allerdings ein bisschen relativieren, weil zum einen sind es oft Laborstudien. Und dadurch, dass wir nicht genau wissen, wie viele Tiere wo im Grundwasser leben, ist es auch sehr, sehr schwer zu quantifizieren, welchen Einfluss diese Tiere wirklich haben. Zur Trinkwassernutzung muss man sagen, dass diese wirbellosen Tiere im Grundwasser verschiedene Dinge zum Leben brauchen. Das eine ist Fressen, das haben sie in den meisten Fällen. Und das zweite ist Sauerstoff. Und gerade Sauerstoff ist im Grundwasser, im Untergrund, wo natürlich keine Photosynthese oder so stattfinden kann, kann nur durch die Oberfläche eingetragen werden. Und deshalb haben wir im Grundwasser meist sehr geringes Sauerstoff. Es gibt gerade in Norddeutschland Bereiche, da ist das Grundwasser fast komplett sauerstofffrei. Sprich, da leben keine Tiere und das Grundwasser ist trotzdem sehr sauber und ist trotzdem sehr gutes Trinkwasser. Das passiert dadurch, dass wenn der Regen fällt auf die Oberfläche, das ja sowieso beim Versickern im Untergrund natürlich gefiltert wird.
Sicher ist dagegen, dass diese Fauna, wie die Meeresfauna auch, sensibel auf eine Erhöhung der Temperatur reagiert.
Also generell ist es so, dass die Grundwassertiere einfach dadurch, dass sie in einem recht geschützten, abgekoppelten Habitat sind, eher kältere Grundwassertemperaturen gewohnt sind. Es gibt jetzt einzelne Untersuchungen, welche Art wie hohe Temperaturen verschieden lang aushält. Das sind allerdings sehr begrenzte Studien, die eben nur für einzelne Arten gültig sind. Da merkt man schon 20, 30 Grad irgendwann. Das halten die Tiere nicht lange aus. Es gibt manche Arten, die sind da sehr sensibel. Es gibt andere Arten, die sind weniger sensibel. Das ist soweit bekannt. Aber nur für einzelne Arten.
Für das Biohabitat im Grundwasser bedeutet der Klimawandel deshalb eine Gefahr.
Zum Beispiel hier im Bereich von Karlsruhe haben wir Langzeit-Temperaturmessreihen aus dem Grundwasser, die eben auch schon zeigen, dass in den letzten Jahren, in den letzten 50 Jahren in Karlsruhe das Grundwasser 1 bis 2 Grad wärmer geworden ist. Aufgrund vom Klimawandel, also das sind Messungen in Wäldern, wo wir keine sonstigen Einflüsse sehen. Entsprechend kann man das auch in die Zukunft rechnen. Und wenn sich die Oberfläche entsprechend um 1,52 Grad, wie viel auch immer, erwärmt, dann erwärmt sich irgendwann auch das Grundwasser entsprechend um 2 Grad, 3 Grad. Wie schnell das geht, kommt sehr darauf an, in was für Bereichen ich bin. Wie groß ist der Abstand von der Oberfläche zum Grundwasser? Desto tiefer das Grundwasser liegt, desto besser ist es geschützt, desto länger dauert es, bis es sich erwärmt. Aber auch dort kommt das Temperatursignal irgendwann unten an.
Eine relativ neue Nutzung des Grundwassers ist die sogenannte oberflächennahe Geothermie. Hierbei wird der Temperaturunterschied zwischen der Oberflächentemperatur und der Temperatur der Grundwasserleiter zum Heizen oder Kühlen genutzt. Insbesondere für das Grundwasser in großen Städten könnte das eine weitere Belastung darstellen. Ohnehin sind im urbanen Bereich die Nutzungskonflikte in Bezug auf das Grundwasser verschärft.
Die Nutzungskonflikte kommen vor allem daher, dass da eben erstmal zum einen wenig Platz ist. Wir haben schon eine sehr starke Nutzung des Untergrundes für Baumaßnahmen. Und jetzt aktuell kommen diese Konflikte vor allem durch den, ich nenne es mal, scheinbaren Widerspruch zwischen der hydraulischen Nutzung des Grundwassers für Trinkwasser und der thermischen Nutzung des Grundwassers für die oberflächennahe Geothermie. Ich sage, das ist scheinbar, weil wir auch im städtischen Untergrund Gebiete haben, wo wir sowieso nur das eine oder das andere machen können, aus verschiedenen hydrochemischen Aspekten heraus. Und dann muss man auch ganz klar sagen, dass der städtische Untergrund sowieso schon erwärmt ist. Also wir beobachten in Städten Grundwassertemperaturen, die bis 10 Grad wärmer sind als der unbeeinflusste Zustand, wie das die Grundwassertiere eigentlich gerne hätten. Wenn wir jetzt die oberflächennahe Geothermie zum Heizen von Gebäuden nehmen, heißt das, wir kühlen den Untergrund ab. Für diese Grundwasserfauna verschieben wir das wieder Richtung Ursprungszustand. Ich denke, da muss man sehr stark unterscheiden, für was man das nutzt. Wenn ich mit oberflächennaher Geothermie heize, entziehe ich dem Untergrund Wärme, ich kühle den Untergrund ab. Das steuert quasi dieser urbanen Erwärmung oder auch der Klimaerwärmung erstmal entgegen. Wenn ich dann natürlich die Geothermie zum Kühlen benutze, dann führe ich Abwärme in den Untergrund ein. Und da muss man natürlich entsprechend vorsichtig sein, weil die Tiere, wenn sie dort vorkommen, temperatursensibel sind. Also es muss kein Nutzungskonflikt sein.
Nutzungskonflikte dieser Art zu vermeiden und mögliche Synergiepotenziale aufzuspüren, ist Ziel des Forschungsverbunds Charmant. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten, dem Berliner Senat und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz soll ein nachhaltiges Grundwassermanagement für die Metropolregion Berlin erarbeitet werden.
Bei dem Management, was wir da testen wollen, geht es uns vor allem um die Abstimmung von diesen hydraulischen oder auch thermischen Nutzungen und vor allem auch um die Nutzung von Synergieeffekten. Dass sich bestimmte Bereiche, wo zum Beispiel in Berlin, weil da auch die Sauerstoffgehalte im Grundwasser sehr niedrig sind und keine Grundwasserfauna vorhanden ist, eher eine thermische Nutzung priorisieren im Untergrund. Dass sich in Bereichen, wo das Grundwasser noch nicht sehr beeinflusst ist, wo ich Grundwassertiere finde, wo ich eine sehr lebendige Grundwasserfauna habe, da das Grundwasser schütze entsprechend. Natürlich dann die Bereiche dort für die hydraulische Grundwassernutzung, fürs Trinkwasser genutzt werden, dass die eben auch entsprechend abgesichert werden können gegenüber anderen Nutzungen, dass da keine schädlichen Einträge stattfinden. Und das alles unter einen Hut zu bringen mit den räumlichen Einschränkungen und auch der zeitlichen Perspektive in die Zukunft, dass sich sowohl das Wasserdargebot als auch der Wasserverbrauch, die Nachfrage ändern werden, das möchten wir da eben unter einen Hut bringen. Und für die Stadt Berlin, für die Senatsverwaltung in dem Fall, aber auch für die Wasserverbraucher Empfehlungen, Handlungsempfehlungen und so weiter bereitstellen, dass das da funktionieren kann langfristig. Die nachhaltige Grundwassernutzung.
Eine nicht ganz einfache Aufgabe, das fängt schon mit den notwendigen Untersuchungen der Grundwasserfauna an.
Wir greifen auf das Messstellennetz, was die Senatsverwaltung betreibt, zurück. Sie haben ein sehr dichtes Messnetz. Im Grunde sind es Stahlrohre oder PVC-Rohre, die sind in den Untergrund eingebracht und die sind dann ab einer gewissen Tiefe, wo wir das Grundwasser erwarten, verfiltert. Sprich, die haben kleine Schlitze an der Seite, sodass das Grundwasser eben in diese Rohre eindringen kann. Und das Problem für die Forschung ist jetzt so ein bisschen, dass diese Meshzelle in diesem Rohr natürlich ein sehr abgekapselter, abgeschirmter Bereich ist. Der ist unten im gewissen Bereich verfiltert, da kann Grundwasser eindringen, ansonsten ist das Rohr geschlossen, hat quasi keinen Kontakt nach außen. Wir haben gleichzeitig, dadurch, dass das Rohr nach oben hin zwar abgedeckt ist, aber relativ offen ist, haben wir in diesen Messstellen mehr Sauerstoff als im Grundwasser außenrum. Sprich, diese Messstellen gerade in Berlin, gehen wir momentan nach den aktuellen Forschungsergebnissen davon aus, dass das Habitatinseln sind. Also das sind bevorzugte Bereiche, wo eben das Angebot an Sauerstoff und Nahrung für die Tiere sehr viel größer ist als in dem großflächigen Grundwasserleiter außen herum.
2026, am Ende der Projektlaufzeit, soll die Modellierung im Computer stehen.
Die Idee von der Modellierung ist, dieses Gesamtsystem Grundwasser in Berlin mit seinen thermischen Nutzungen, hydraulischen Nutzungen, am Ende auch dem Ökosystem im Computer nachzubilden und dann mit diesem Computermodell der Senatsverwaltung oder auch den Wasserbetrieben zu ermöglichen, Zukunftsszenarien oder andere Nutzungsszenarien im Voraus durchzurechnen, bevor das wirklich genutzt wird, um somit abschätzen zu können, wenn man jetzt irgendwo ein neues Wasserwerk baut, irgendwo eine Geothermieanlage baut, irgendwo eine neue Fernwärmeleitung oder ein Starkstromkabel durch den Untergrund legt, was für einen Effekt das aufs Grundwasser hat und ob es da unter Umständen negative Auswirkungen auf angrenzende